Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 232. Sunpod-Ausgabe, sagt Michael. Vergangene Woche habe ich Ralf Otterpohl besucht, der als Professor und Leiter des Instituts für Abwasserwirtschaft und Gewässerschutz an der Technischen Universität Hamburg-Harburg innovative Abwasserkonzepte entwickelt. Das erste Mal bin ich vor ein paar Jahren auf Ralf Otterpohl gestoßen, als ich mich mit Komposttoiletten beschäftigt habe. Deshalb habe ich ihn im ersten Teil unseres Gesprächs danach befragt und erfahren, welche Vielfalt an Lösungen es inzwischen gibt, die unser sinnloses System der Vermischung von Fäkalien und sonstigem Abwasser mit anschließender Nährstoffverlagerung ins Meer ersetzen können. Stichworte dazu sind beispielsweise Terra Preta Sanitation und Behältertoiletten. Eng damit verbunden ist das Thema der Bodenverbesserung und des Humusaufbaus, also das Gegenteil der aktuellen industriellen Landwirtschaft, das letztlich zum Konzept des neuen Dorfs geführt hat, das Ralf Otterpohl 2017 in seinem gleichnamigen Buch beschrieben hat. In Garten-Ringdörfern sollen die Wasser- und Lebensmittelversorgung der Städte dauerhaft gesichert und sinnerfüllte, nachhaltige Arbeitsplätze geschaffen werden. Alle benötigten Verfahren existieren bereits, sodass wir noch heute ins goldene Zeitalter aufbrechen können.
Ja, mein Name ist Ralf Otterpohl. Ich habe Siedlungswasserwirtschaft studiert, dann da auch in der Forschung gearbeitet, dabei gemerkt, dass diese Systeme ja überhaupt nicht in Richtung Wiederverwendung aufgebaut sind, weder von Wasser noch von den vielen Nährstoffen, die da verloren gehen, und habe dann angefangen, Alternativen zu entwickeln. Ist eigentlich immer ganz einfach. Toilette und das restliche Abwasser gehören nicht zusammen. Man muss Systeme haben, wo die Toilette eine Düngerfabrik ist und das restliche Abwasser kriegt man relativ leicht geregelt. Habe dann aber gemerkt, dass im Grunde das große Drama mit dem Wasser eher sich auf dem Boden abspielt, nämlich zerstörten Boden, wo das Wasser sich nicht mehr neu bildet. Und habe dann angefangen, mich mit ländlicher Entwicklung zu beschäftigen. Die wesentliche Überlebensfrage der Menschheit auf physischer Ebene ist Bodenaufbau, Humusaufbau. Und da sind wir dann ganz klar dabei, welche Art von Landbewirtschaftung. Ich habe gemerkt, dass so nach dem, was man wissenschaftlich belegt sehen kann, wir in einer Art Genozid sind, wo die Menschheit vernichtet wird. Und so habe ich gemerkt, es ist auf der Seite sehr viel schlimmer, als wir denken. Also die meisten Menschen schlafen dann noch, denken, es wäre alles halbwegs gut, wenn ein bisschen was repariert wird. Das ist nicht der Fall. Wir werden gerade vernichtet und in 2-3 Generationen können keine Menschen mehr vernünftig leben. Und auf der anderen Seite gibt es unglaublich viele tolle Möglichkeiten, Ansätze, wo man fantastische Zukunftsentwürfe machen kann. Und zwar auch individuell, möglichst natürlich etwas größer, dass man mit ganzen Gruppen was macht, eine neue Zukunft aufbaut. Und ich bin sehr optimistisch geworden, dass wir das auch global hinkriegen.
Mhm, wunderbar. Ich bin das erste Mal auf dich aufmerksam geworden vor ein paar Jahren, als ich das Thema Komposttoiletten recherchiert habe. Wenn man das tut, dann ist man ganz schnell auch auf Seiten, wo du interviewt worden bist oder selber was geschrieben hast. Wie bist du auf dieses Thema gekommen, genau?
Ja, das hat sich ergeben dadurch, dass das normale Abwassersystem, also normal jetzt in dem Sinne von einer fehlentwickelten Technologie, dass wir es gewohnt sind, Toiletten zu haben, die mit dem restlichen Abwasser vermischt werden, und dass das halt einfach einen Verlust an Nährstoffen bringt, ist im Grunde eine globale Riesenmaschinerie, die halt Nährstoffe, die dringend gebraucht werden, ins Meer verlagert oder mit viel Energieaufwand vernichtet. Und ich habe halt dann nach Alternativen gesucht. Und da ist halt vieles möglich. Einmal einfache Systeme, aber auch technische Systeme. Beiden Bereichen habe ich dazu beigetragen, dass sehr, sehr viel entwickelt wurde. Es ist eigentlich von heute auf morgen möglich, völlig andere Systeme zu machen, wobei jetzt von heute auf morgen heißt jetzt nicht alle und so fort, sondern dass man halt die Weichenstellung so macht, dass wir eine gute Zukunft wollen. Das muss die Gesellschaft insgesamt machen. Die Situation, wie sie heute ist, wir haben leider eine Entwicklungsrichtung, die immer noch in Richtung komplette Vernichtung unseres Planeten läuft, und solange dieser Irrsinn so weitergeht, können wir vieles aufbauen, aber erst wenn die Gesellschaft insgesamt wacher wird, und das passiert gerade ganz massiv, immer mehr Menschen merken, was los ist, und erst dann kann man tatsächlich auch dazu kommen, dass man auch mit Toiletten so umgeht, dass das ein Teil von einer Nährstoffrückgewinnung wird, wo dann aber möglichst auch keine Pharmazeutika-Reste mehr drin sind, weil auch das System im Grunde keinen Sinn macht. Und wenn man zu der viel stärkeren Pflanzenmedizin geht, wo die Stoffe ja sehr viel natürlicher und verträglicher sind, dann hat man da auch die Möglichkeiten, ein gutes Bodensubstrat zu generieren, wo halt auch neben den Hauptnährstoffen Stickstoff, Phosphor, Kalium, Schwefel, Calcium und so weiter, aber auch die Spurenelemente drin sind, die entscheidend wichtig sind für eine gute Zukunft.
Wie funktioniert denn so eine Komposttoilette ganz praktisch?
Ja, es gibt im Grunde sehr viele verschiedene Ansätze. Das ist ein enormer, breites Feld von Entwicklungen, die zum Teil gut sind, zum Teil nicht so gut sind. Es gibt im Grunde Toiletten, wo die ganzen Exkremente gemischt werden und in einem Riesenbehälter mehr oder weniger gut kompostiert werden. Diese Systeme finde ich nicht so sonderlich zielführend, weil das Urin läuft im Grunde durch und da weiß man dann nicht mehr, was damit anzufangen, ist aber dann auch noch mit Fäkalien belastet. Dann ist eine Entwicklung, die aus Schweden im Grunde kommt, wo ich dann aber auch mit eingestiegen bin später. Das sind so Urin-Trenntoiletten, wo man halt die Fäzes dann möglichst trocknet und das Urin halt zu einer Wiederverwendung bringt. Die funktionieren ganz anständig. Da gibt es etliche Projekte. Ich habe viele Projekte auch begleitet oder initiiert, auch in verschiedenen Ländern, besonders in afrikanischen Ländern. Und da kann man direkt was machen, aber es ist im größeren Stil leider nicht gelungen. Es hat auch Projekte für Geschosswohnungsbau gegeben. Wir haben selber auch eins gemacht. Aus verschiedenen Gründen ist das schiefgegangen. Es sind nicht technische Gründe, sondern halt die Gründe, dass die Menschen da nicht mit klarkommen. Ich bin jetzt mehr in die Richtung gegangen, dass wir sagen, wir machen eine Behältertoilette, wo die Exkremente gesammelt werden. Das ist dann keine komplette Trockentoilette mehr, was kulturell sehr, sehr schwierig ist, sondern es ist eine Toilette, die mit wenig Wasser klarkommt, weil das Wasser durch eine Druckdüse, so wie so eine Druckdusche sozusagen, mit ganz, ganz wenig Wasser kann man die Schüssel reinigen.
Die so helfen in der Bahn. In den Eisenbahnwaggons hat man das auch teilweise, ne?
Ja, das sind die Toiletten, die dann mit wenig Wasser spülen, diese Vakuumtoiletten. Da habe ich auch Projekte mitgemacht. Technisch etwas aufwendig, aber auch machbar. Aber die Behältertoilette ist einfach im Grunde eine Toilette, die ohne Wasser betrieben wird, wo aber das bisschen Reinigung, was dann noch passieren muss, eventuell mit ganz, ganz wenig Wasser und höherem Druck dann funktioniert. Und da ist halt dann auch möglich, damit halt die Analreinigung zu machen. Das macht so die Hälfte der Menschheit mit Wasser, andere Hälfte mit Papier. Beide finden das gegenseitig ekelhaft. Mhm. Und der sinnvolle Treffpunkt ist eigentlich dann das feuchte Tuch. Und wenn man Behältertoiletten macht, dann sollte das mit Lactobakterien laufen, dann entsteht kein Geruch. Und man kann das Wochen oder Monate sogar lagern. Und aus meiner Sicht ist es erforderlich, dass man ein professionelles System macht, wo eine Abholung ist und dann hinterher eine sinnvolle Aufbereitung. Die vielen Ideen, dass Menschen das alles selber machen, gehen nur für wenige Menschen auf. Also die Menschen, die wirklich auf dem Land leben, mit viel Land und sehr engagiert sind, das machen, gar kein Problem, das geht. Die können das auch verantwortungsvoll machen. Aber im Großen funktioniert es einfach nicht. Auch allein, weil viele Menschen auf kleinen Flächen leben, wo einfach die Fläche nicht da ist. Also eine Person kann 400 Quadratmeter locker düngen, wer hat 400 Quadratmeter zu düngen? Das sind nicht so viele. Und dazu kommt noch, dass aus meiner Sicht man nicht menschliche Lebensmittel düngen sollte mit Exkrementen. Nicht nur wegen der Pharmazeutika-Rückstände, sondern auch, weil im Grunde das, was auf Urin wächst, ein Heilmittel der Urintherapie wird. Und das ist aber was anderes als Nahrung, besonders wenn es nicht für die Person selber ist. Und die meisten Menschen der Welt lehnen das komplett ab. Also da 99% der Menschen wollen solche Nahrung nicht essen. Von daher, das ist absolut ein Tabu und ist auch richtig so. Ich stimme dem heute zu, habe ich auch nicht immer gemacht, muss ich zugeben. Aber menschliche Exkremente gehören erstmal an Nutzpflanzen oder halt zur Wiederaufforstung oder zum Bodenaufbau, der dann auch vielleicht nach 10 Jahren wieder für Lebensmittelanbau auch verwendet wird.
Also ich habe das jetzt so verstanden, dass die ganze Technik im Prinzip da ist und dass die Einführung eher ein kulturelles Thema ist.
Die Technik ist da. Also das, was wir propagieren, ist, nennen wir Therapeuta Sanitation, ist eine Behältertoilette mit Lactobakterien. Es muss eine gewisse Menge Zucker auch zugesetzt werden, was aus Bioabfällen kommen kann, also Küchenabfälle. Das ist eigentlich fertig entwickelt. Damit kann man im Grunde in aller Welt sehr ordentliche Toiletten installieren mit extrem wenig Aufwand, zu ganz geringen Kosten, wenige Cent pro Person und Tag. Das ist eigentlich überall machbar. Da fehlt einfach der politische Wille und da ist einfach die verbreitete Ignoranz, dass sich neue Lösungen gar nicht angeguckt werden, weil halt einfach Vorurteile da sind oder die Menschen denken, es muss überall Kanalnetze geben.
Ja.
Das ist die eine Entwicklungsrichtung, die ist im Grunde fertig zur Anwendung. Interesse ist bisher relativ gering, also von daher die Gesellschaft muss da erst noch ein Stück weiterkommen und irgendwann wird das sprunghaft dann auch gemacht werden, wenn die Menschen zur Vernunft kommen. Auf der anderen Seite gibt es die mehr technischen Lösungen. Einmal habe ich da auch Systeme mitentwickelt und gebaut, auch mit Vakuumtoiletten, teils verbunden mit einer Biogasanlage. Und das System, was ich da heute propagiere, ist das Schwarzwasserkreislaufsystem, also Toilettenabwasser getrennt sammeln, allerdings jetzt nicht für Einzelwohnungen bisher, das wäre noch auch so eine Entwicklungsrichtung, die man weitermachen könnte, aber das Toilettenabwasser von ein paar hundert bis ein paar tausend Leuten getrennt sammeln, sehr, sehr gut aufbereiten, auch wieder eine Düngerfabrik dann, ne, wo man halt dann einfach Bodensubstrate und Volldünger inklusive aller über 80 Spurenelemente dann aufbereitet und damit kann man dann halt die Nährstoffe wieder auf den Boden zurückführen, damit Boden wieder verbessern und auf der anderen Seite braucht die Spültoilette dann gar kein Frischwasser mehr, weil das Spülwasser der Toilette wird in diesem System selber auch erzeugt und deshalb ist es eine Spültoilette, die gar kein Frischwasser braucht. Und das System ist aber technisch etwas aufwendiger und braucht auch einiges an Energie. Deshalb fände ich das so, ja, wenn es möglich wäre, mit diesen einfachen Systemen was zu machen, die auch diese Behältertoiletten gehen, auch für Geschosswohnungsbau, dann kann halt aus den einzelnen Etagen halt das gesammelt werden im Zwischenbehälter. Weil wenn man jetzt eine Behältertoilette hat, die Exkremente so für eine Woche, für eine Familie sammelt, dann ist das danach auch fließfähig, was es ja nicht bei einer Benutzung unbedingt ist.
Ja.
Und so kann man das dann halt auch über ein paar Etagen in so einen Zwischenbehälter transportieren und dann wird das alle 2-3 Monate in einem Saugwagen abgesammelt zu einer sinnvollen Behandlung, die Richtung Boden dann führt.
Ja. Wenn wir uns kollektiv dafür entscheiden würden, dann würden wir ja Tausende von Arbeitsplätzen schaffen, weil ja die ganze Infrastruktur umgebaut werden müsste in den Häusern, ne?
Ja, absolut. Also das ist halt etwas, das Gute ist, solche Systeme, beide, die von mir genannt sind, können auch mit den normalen Kanalnetzen zusammenwirken. Weil es ist sinnvoll, wenn Kanalnetze da sind, die man auch noch weiter betreiben will. Viele sind auch dafür da, Regenwasser aus der Stadt abzuleiten. Dass man die dann weiter betreibt, aber ohne Toilette. Das ist für die Kläranlage eine unglaubliche Entlastung, weil die dann keine Nährstoffüberschüsse mehr hat und der schwierigste Teil der Behandlung nicht mehr nötig ist. Pharmazeutika-Rückstände sind auch raus. Und so würde das auch sehr viel Sinn machen, das mit Kanalnetzen zu kombinieren. Da, wo noch kein Kanalnetz ist, würde ich niemals eins bauen. Macht technisch eigentlich keinen Sinn, ist viel zu aufwendig. Gibt auch Ausnahmen, aber es ist halt im Wesentlichen auch ohne Kanalnetz zu machen. Selbst hochverdichtete Innenstädte, Hochhäuser und so weiter. Man braucht keine Kanalnetze, wenn man so eine Recycling-Technologie hat. Und das ist halt etwas, was, ja, was wir auch praktisch gezeigt haben. Diese Sachen haben wir gebaut, gezeigt und so weiter. Und das ist verfügbar. Also wenn tatsächlich jetzt dieser Wandel, der überall immer mehr sichtbar wird, dann kann es da sofort losgehen.
Sehr schön. Das heißt, also, wir müssen jetzt unsere Politiker motivieren, demnächst damit zu werben, dass sie Komposttoiletten einführen wollen.
Also es gibt ich habe mal ein Zitat gehört oder einen Spruch gehört von Seehofer. Der hat gesagt, die gewählt sind, haben nichts zu sagen und die das Sagen haben, werden nicht gewählt. Und da ist, glaube ich, sehr, sehr viel dran. Und deshalb sind die Zustände, wie sie sind, weil die Politiker sind, glaube ich, gutwillig. Nur die Gutwilligen können nicht machen, was sie wollen, sondern okay. Die werden von, ja, was Eisenhower 1961 als militärisch-industriellen Komplex genannt hat, einfach gezwungen, Dinge zu tun, die gegen die Menschen richten. Deshalb sind wir im Genozid, deshalb wird die Menschheit gerade vernichtet, weil es gibt durchaus Interessengruppen, die ja, offenbar das entweder billigend in Kauf nehmen oder schlimmer.
Ja, genau. Das heißt also in der Konsequenz, die Veränderung der Verhältnisse so im Positiven kommt aus der Zivilgesellschaft. Das heißt, einzelne Leute müssen es anfangen, egal ob die Politik dafür oder dagegen ist, um einfach Kopiervorlagen sozusagen zu erstellen, zu zeigen, dass es geht.
Es geht ein bisschen weiter. Also Zivilgesellschaft ist schon wieder so ein Teil einer politischen Willensbildung. Ich denke, wenn Menschen in ihre persönliche Entwicklung gehen, statt Routinen abzuleiern ihr Leben lang, ne? Ja. Romain Rolland hat gesagt, Literaturnobelpreis 1915, ne? Der hat in Jean-Christophe geschrieben, die meisten, ich sag so, ist nicht genaues Zitat, aber so ungefähr, meisten Menschen sterben zwischen 20 und 30.
Oh ja.
Rest des Lebens verbringen sie damit, sich selber nachzuäffen. Und solange wir so eine Nachäffergesellschaft haben, Schafe, die anderen Schafen hinterherlaufen, und dabei immer auf die Arschlöcher gucken, ja. Ne? Wenn Schafe hinter Schafen, ja, herlaufen. Solange wir in dem Film sind, ja, ist die Sache so, wie sie jetzt ist. Es geht darum, dass immer mehr Menschen wach werden. Das passiert massiv. In Deutschland sind wir weit hinterher. Also wir sind in Deutschland wirklich so gutgläubig, dass wir halt einfach diesen Irrsinn immer noch uns als normal verkaufen lassen von den Massenmedien, die halt einfach da gewisse Anweisungen auch haben. So lange wird es da nicht viel Änderung geben. Aber wenn Menschen in die persönliche Entwicklung kommen, einfach ihren Lebenssinn erstmal suchen und dann auch finden, wie auch immer. Der Mensch will was für die Gesellschaft tun. Da gibt es Studien ohne Ende.
Ja.
Nur der Mensch, der im Hamsterrad ist, der denkt da gar nicht mehr dran und merkt vielleicht auf dem Sterbebett, Mist, jetzt habe ich hier wieder so ein Leben verbraten und beim nächsten Mal hat man das vielleicht wieder vergessen, wenn man nochmal inkarnieren sollte, was wir alle nicht wissen.
Ja, okay, gut. Jetzt hast du voriges Jahr ein Buch veröffentlicht, Das neue Dorf, und irgendwo höre ich da schon aus dem, was wir bisher gesagt haben, zwar deutlich Verbindung heraus, aber es kommt mir trotzdem wie so ein Sprung vor, von der Komposttoilette und Abwassertechnik einerseits, ne, dahin. Oder war das für dich so eine organische Entwicklung?
Nein, ist eine absolut logische Entwicklung. Also mit ein bisschen Nachdenken kommt man da automatisch hin.
Ja.
Und ich freue mich auch, dass sehr viele Menschen auch in die Richtung gehen, auch in der Richtung denken. Weil wenn wir sehen, wie können wir eine wunderbare Zukunft schaffen? Ich höre immer öfters das Wort goldenes Zeitalter. Bis jetzt noch mehr international, aber das ist genau die Richtung, die wir einschlagen sollten.
Ja.
Weil es ist einfach. Und da habe ich mich halt gefragt, jetzt die letzten 15 Jahre, wie kommen wir da hin? Und da habe ich halt einfach für mich erkannt, Bodenaufbau, Humusaufbau, Wiederaufforstung, andere Art von Landwirtschaft, nämlich Familienbetriebe in hochdiverser Permakultur, aber biointensiv. Man kann sehr viel produzieren, was viele nicht machen, die in dem Bereich sind. Und da ist es halt dann einfach so, dass da einfach Millionen Menschen jetzt mal für Deutschland da wieder aufs Land gehen sollten, um sowas in Gang zu bringen. Weltweit wären es hunderte Millionen oder Milliarden. Und es braucht extrem viele Menschen, um die Welt zu einer neuen Art Paradies zu machen. Also nicht das Paradies der Bibel, sondern das Paradies, was wir uns wünschen, alle, wir alle so. Ne? Mhm. Gemeinsame Perspektiven aufbauen, die individuell sehr unterschiedlich aussehen, die aber Grundprinzipien haben, nämlich allen ein gutes Leben ermöglichen, auch 100 Generationen lang. Das ist eine Minimalforderung. 100 Generationen muss das gut gehen. Ja. Und nichts von dem, was wir heute hier machen, erfüllt das, auch nicht annähernd. Ja. Also wir sind da absurd in die Irre geführt. Von welchen Kreisen? Ja klar, die davon heute scheinbar profitieren, aber nicht wirklich profitieren, weil die sind selber auch Opfer. Die Täter sind Opfer, das muss einem auch klar sein. Und die Leute, die jetzt aussteigen, hört man ja immer mehr von, da wird langsam klar, wie mit denen umgegangen wird. Das sind ganz arme Wichte, die aber vielleicht Milliardäre sind, die aber in einem grauenhaften, menschenfeindlichen, dämonischen System da dazu gebracht werden, menschenfeindlich zu agieren und das eine Zeit lang auch tun, dann vielleicht mit Drogen da das überspielen, was vielleicht dann klar wird und so weiter. Ne?
Was sind denn so die Eckpfeiler oder was sollte man wissen, um so das Konzept des neuen Dorfs zu verstehen?
Also erstmal ist ganz, ganz wichtig, dass es ist alles da und noch viel mehr.
Ja.
Also wenn man tatsächlich jetzt auf dem Land was aufbauen will für eine gute Zukunft, ich sage das Stichwort einfach lokale Produktion. Wir sind heute, glaube ich, Globalisten immer mehr ausgeliefert, die massiv daran arbeiten, uns 100% abhängig zu machen. Und im Moment scheint das schon noch in die Richtung zu gehen. Also das sagen wir mal, das schlechte Szenario würde schon so aussehen, dass wir alle 100% abhängig sind. Wir sind heute vielleicht 95% abhängig. Mhm. Aber der Weg daraus ist eigentlich sehr einfach, dass man zur lokalen Produktion kommt. Und da ist das, was jetzt wichtig zu wissen ist, was vielen nicht klar ist. Man braucht nur ein sehr, sehr kleines Stück Land, um ja einfach wahnsinnig viel Lebensmittel zu produzieren. In hoher Biodiversität, in ja, einer freudvollen Arbeit, wo man mit Pflanzen zusammenwirkt, auch vom Bewusstsein her. Pflanzen sind bewusste Wesen, ne, wie Tiere auch. Und das ist etwas, was einfach viel, viel produktiver ist als diese Monokulturen. Und auch Biomonokultur ist keine tolle Sache. Die sind ein bisschen besser, aber es ist auch keine Zukunftsgeschichte. Ne? Und die Biolandwirtschaft geht zum Teil auch in Richtung Industrie-Biolandwirtschaft. Das gefällt mir auch nicht so gut. Wir sollten uns immer wieder bewusst machen, 70% der gesamten Nahrung für die Welt wird heute immer noch, 2018, immer noch von Kleinbetrieben, Familienbetrieben hergestellt. Ein Durchschnitt von 1,6 Hektar. Mhm. Und wenn man jetzt aufs Land geht, sollte man erstmal mit genug Leuten gehen. Also da, wo nichts mehr ist, die Strukturen sind oft kaputt. Und wenn man da was anfängt, sollte man mindestens 150 Leute an der Seite haben. Sonst wird es einsam. Man hat für Kinder keine Gleichaltrigen, man kann keine Schule betreiben sonst. Und positiv, wenn genug Leute da sind, können viele sehr gut produzieren. Die Idee ist, dass der Mensch so im Schnitt vielleicht 3 verschiedene Jobs macht, die aber selbst geschaffen werden. Das eine ist dann eine Permakulturlandwirtschaft, wo man so vielleicht ein Drittel der Zeit und ein Drittel des Einkommens mit erwirtschaften kann. Und ansonsten weitere lokale Produktion, Weiterverarbeitung, aber auch, Herstellung von Elektroleichtfahrzeugen. Mhm. Die ganze Entwicklung mit Elektromobilität wurde massiv in Richtung von 2-Tonnen-Panzer allerdings da. Ich nenne den Namen lieber nicht. gedrängt von der großen Politik. Und die Leute, die ich früher bewundert habe, die E-Mobilitätspioniere, sind alle weg. Das Twike ist auch noch da, man sieht es, aber ich habe neulich eins gesehen sogar. Warum sind nicht überall Twikes? Ich meine, die ganze Stadt kann voller Twikes sein. Da gibt es noch einen Fiat-Plätzchen, ne? Und ja, warum fahren da so 2-Tonnen-Teile durch die Gegend mit gigantischen Batteriepaketen, die umweltmäßig absolut absurd sind?
Ja.
Das ist nicht umweltfreundlich und es macht die Menschen kaputt, weil die sind da elektromagnetischen Feldern ausgesetzt, die so das 20-fache von dem sind, was am Arbeitsplatz erlaubt ist. Ist bei Leichtfahrzeugen kein Problem, weil da keine großen Leistungen fließen. Und Transport von Hamburg nach München, da ist kein Elektrofahrzeug sinnvoll.
Ja.
Da steigt man in die Bahn, da ist eine Leitung da. Oder, ne? Oder Busse. Und es sollten Gasfahrzeuge mehr gefördert sein, die sehr sauber sind. Die verschwinden gerade.
Ne?
Ja. Ja, und insofern ist halt da einfach die Sache, Elektroleichtfahrzeuge könnte Teil einer Produktion im neuen Dorf sein. Dann nimmt man die Sachen einfach selber in der Hand. Kann man in der Stadt nicht. Man hat keinen Platz, man hat da keine Handlungsmöglichkeiten oft. Es gibt natürlich so ein paar Nischen, aber es ist halt auf dem Land alles viel einfacher. Es ist Raum da, wenn man 150 oder 200 Leute um sich hat, da sind welche dabei, die sagen, oh, da mache ich mit. Und dann baut man halt so eine Firma auf, nicht? Oder so Elektrogartengerät. Also diese ganze Mist mit dem Verbrennungsmotor, was ja immer mehr um sich greift, da werden doch selbst diese draußen Arbeitsplätze noch zur Hölle. Ne? Wenn man da immer mit solchen Knatterteilen da rummacht, das macht keinen Sinn. Da ist ein Riesenmarkt für wunderbare Elektrogeräte, die dann für Permakultur, Landwirtschaft laufen und 100 andere Dinge. Das sind ja nur ganz kleine Beispiele. Die Hanfwirtschaft einbauen. Du hast ja diesen Beitrag über Hanf auch gebracht da. Und da sind Wahnsinnspotenziale, da kann man so viele Produktionswege dran aufbauen. Und das ist nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Eine meiner Lieblingsrichtungen ist die Esskastanienkultur. Das kann die Weizenfelder einfach überflüssig machen. Ne? Dann ist aber ein Weizenfeld, das gilt ja als produktiv. Ne? Und jetzt, wenn ich aber eine Esskastanienlandschaft habe, natürlich in Diversität, nicht nur Esskastanien, produziere ich auf der gleichen Fläche genauso viel Nahrung wie das Weizenfeld. Dazu aber Holz, dazu habe ich Bienenweide, dazu habe ich eine Weide für Tiere. Ich kann da in gewissem Maße auch noch schattentolerante Pflanzen anbauen. Ich habe Schönheit, Plätze für die Vögel und Insekten und so weiter. Warum ist das nicht überall? Das ist doch unglaublich. Und es gibt jetzt Leute, die bauen das wieder auf. Das wird Teil von einem neuen Dorf. Das ist im Buch auch genauer beschrieben. Und das ist nur ein Beispiel von 100 möglichen Sachen. Und das ist das Tolle. Und deshalb bin ich Optimist geworden. Also die, sagen wir mal, ehrliche Betrachtung der Situation, wie sie ist, was viele Menschen noch nicht wollen. Die Abwehr zeigt aber, dass sie eigentlich wissen, dass das was faul ist. Sonst würden die nicht so vehement reagieren. Und insofern, dieser Wachwerdeprozess wird jetzt sehr schnell gehen, das ist ganz klar. Ich meine, die Zensur im Internet ist jetzt ein Risiko. Durchs Internet sind wir jetzt wach geworden und jetzt müssen wir einfach dafür kämpfen, dass das Internet auch frei bleibt, soweit es noch frei ist. Ne? Es verschwinden eigentlich auch Inhalte, die ich mir immer gern angeguckt habe, weil die Leute entweder festgenommen werden oder wo halt einfach die Seiten blockiert werden, weil die halt Missstände in Regierungen ansprechen, die ganz klar da sind, die auch belegt sind. Und insofern ist jetzt so ein Scheideweg. Also ich meine, wir haben alles da für das goldene Zeitalter, was auch immer. Mein Beitrag mit dem neuen Dorf alleine, das reicht schon aus für ein goldenes Zeitalter. Ne? Auch die Städte werden ja entlastet. Wenn jetzt viele Leute aufs Land ziehen, dann können die Menschen in der Stadt ja auch besser leben. Ne? Nicht mehr diese Enge und dann haben wir eigentlich viele, viele Möglichkeiten. Und ja, so ein Leben im Garten mit Pflanzen, dass man die Pflanzen kennt, die man isst und das ist einfach eine Sache, die für mich eigentlich eine Grundvoraussetzung eines erfüllten Lebens ist.
Ja. Du hast ganz viel an Themen, an Bausteinen sozusagen für das neue Dorf in deinem Buch zusammengetragen. Das können wir jetzt gar nicht alles erschöpfend darstellen. Kann jeder, der sich dafür interessiert, ja dann selber nachlesen. Trotzdem nochmal so die Grundidee. Also zum einen, die Dörfer, die haben so eine Größenordnung von 150 und ein paar mehr Einwohner mindestens. Mhm. Die Leute wohnen und arbeiten dort.
Also ja, absolut, keine Pendelei.
Ja.
Es soll aber auch nicht in einer Walachei sein oder in Berlin würden sie sagen ja. JWD, also ja. Nicht JWD,
ja.
Ganz weit draußen, sondern halt in einer sinnvollen Transportentfernung für eine Stadt.
Ja.
Auch Kleinstädte. Bei Kleinstädten ist es 5 Minuten raus, ne? Da ist man schon so.
Ja.
Bei größeren Städten muss man ein bisschen weiter rausgehen und die Idee ist halt, dass die Menschen, die da leben, dort arbeiten, halt so in verschiedenen Beschäftigungen, um nicht jetzt auch wieder Hamsterräder zu schaffen, das geht ganz leicht. Also, ja.
Klar.
Und da ist halt die Sache, dass man die Stadt aber mitversorgen soll. Mhm. Also es ist nicht ein Dorf im eigentlichen Sinne, es ist eher so eine neue Art Bauernhof. Also ja. Der Bauernhof, wo heute eine Familie auf 100 Hektar nicht mehr ordentlich leben kann und die Kinder den Hof nicht übernehmen, das wird man dann mit 150 bis 200 oder 300 Leuten machen. Also 150 ist so die alte Clan-Strukturgröße, das steckt uns in den Genen, ist eine sinnvolle Mindestgröße. Und 300 ist eine sinnvolle Obergrenze, weil es gibt Studien, dass bei 300 kennt noch jeder jeden vom Sehen. Mhm. Und das ist einmal eine Sache von Sicherheit, sich geborgen fühlen, auch wissen, wenn da Leute reinkommen, die da irgendwie nicht hingehören oder was Faules vorhaben da. Und dann lieber Nachbardörfer bilden, die dann eigene Strukturen, die Natur ist ja divers aufgebaut, ja. So durch ja. Unabhängige Einzelstrukturen und es wäre dann so ein Netzwerk.
Mhm.
Und diese Strukturen, dass man halt eine andere Art von Bauernhof hat, die halt diese Diversität liefert, hat auch den Vorteil, dass man große Flächen aufbauen kann, also Humusaufbau auf großen Flächen, das sind ja. Dann halt 100 Hektar und ja. Nicht 1000 Quadratmeter, was eine Einzelperson vielleicht machen kann.
Ja.
Und es gibt hochwertigste Nahrung für die Menschen selber, auch für Leute in der Stadt, die man beliefert. Man sollte auch vielleicht so 1:1 Bezug haben. Bestimmtes Stadtteil, machen wir in Berlin gerade ein Projekt, bestimmter Stadtteil, da hat man dann Gruppen, die über solidarische Landwirtschaft dann ein bestimmtes neues Dorf halt so als Freunde haben sozusagen, die mhm. Aber dann jeden Tag zuverlässig, auch im Winter, Marktstand machen
ja.
Und Sachen liefern, die morgens geerntet sind, mittags ja. Auf dem Markt, weil ja. Sonst ist ja die Lebensenergie raus.
Ja.
Und die Leute, die können sich dann vergewissern, dass in dem Boden alle über 80 Spurenelemente sind. Und da sind halt Dinge dabei, die äußerst wichtig sind, weil wenn ich jetzt bei den Spurenelementen zum Beispiel kein Lithium habe, kann der Mensch nicht glücklich sein. Und eine Gesellschaft, die sich da gar nicht drum kümmert, obwohl das wissenschaftlich eindeutig festgestellt wurde, also mit genug Lithium, nur 1/3 so viel Suizide, nur 1/3 so viel Depression, Menschen sind sehr viel besser drauf, das sollte oberste Priorität haben. Anstattdessen ist diese Studie aus Texas kaum zu finden. Was ist das für eine Gesellschaft? Wer drängt uns da immer von weg von diesen Sachen? Weil die werden gezielt versteckt, die verschwinden nicht zufällig, sondern das ist, weil der Mensch sich selbstständig macht, weil der Mensch nicht chronisch krank wird, sondern einfach stark und auch seine eigene Entwicklung hat, Fragen stellt und einfach auch was selber in die Hand nimmt. Aber das ist nicht aufzuhalten, dieser Versuch, die Menschen so kaputt zu halten, der geht nicht auf, weil die Menschen doch wach werden.
Mhm.
Der Mensch ist viel resistenter, als man sich das vorstellen kann.
Ja.
Und auch das Glyphosat wird uns nicht ganz kaputt machen. Es ist schon da, es schafft einen Genozid, müssen wir schon irgendwann bald raus. Aber es gibt genug Leute, die sowas nicht essen, die halt einfach Bioprodukte kaufen. Und das ist der erste Schritt, Bioprodukte nicht nur zum Essen, sondern auch für Textilien. Und da ist halt einfach schon mal ein guter Beitrag geleistet. Da unterstützt man schon mal Leute, die tatsächlich so arbeiten. Dann aber auch gucken, kann man irgendwo in solidarische Landwirtschaft einsteigen. Dann da schon mal gucken, was haben die für den Boden. Dann auch mal fragen, was macht ihr, dass alle Spurenelemente da sind. Und da wird man feststellen, viele wissen das nicht. Auch Biobauern wissen das zum Teil nicht. Da muss man denen sagen, hier müsst Steinmehle einbringen, vulkanische Steinmehle einbringen zum Beispiel. Und dann hat man halt eine Nahrung, die wirklich vollwertig ist. Der Mensch ist eigentlich extrem gesund. Also, dass Menschen krank sind, ist nicht normal. Und dass jetzt da das Normale ist, dass die Menschen chronisch krank werden im immer jüngeren Alter, das ist eine Entwicklung, die uns dermaßen schwächt. Und da sollten wir nicht weitergehen. Und ja, das zu vermitteln und dieser gesellschaftliche Wandel, der ist ja einerseits auf dem Weg, aber ich bin eigentlich immer noch geschockt, wie viel Ignoranz gerade bei studierten Menschen ist und bei Studenten. Das ist grauenhaft. Also ich halte extrem viele Vorträge, schon tausende von Leuten direkt erreicht. Da ist große Begeisterung, wenn ich Klartext rede. Auch über das, was so hinter den Kulissen da abläuft, Richtung Globalisten, militärisch-industrieller Komplex und so weiter. Die Menschen wissen das eigentlich. Und da ist wirklich eine große Erleichterung, dass das jemand anspricht. Ich habe jetzt gelernt, wenn ich an Unis Vorträge halte mit Studenten, nicht ganz vorsichtig sein, weil die sind in solchen Denkschemata. Die sind da imprägniert, also genau, die kriegen, du machst dieses Handzeichen von Sektorblick. Und insofern ist es schwieriger, dass die Menschen, die ein Studium haben, da wach werden. Also sie sind wirklich ganz, ganz komisch immun dagegen, auch wenn die Reaktionen da natürlich zeigen, dass das eigentlich klar ist, dass die Sachen nicht gut sind, nicht gut laufen. Und insofern, das sind ja auch so Dinge nach meiner Erfahrung, und das ist eigentlich das, was mir auch sehr viel Hoffnung macht, wenn man mit Menschen so eins zu eins spricht, sind die ganz anders. Also da geht ganz andere Gespräche, ne? Abends beim Bierchen da, einfach da wird ganz anders geredet. Und insofern dieser einmal öffentliche Diskurs, der natürlich absurd ist, aber auch der Diskurs um einen Tisch herum, wo halt viele Leute sind, da trauen sich ganz wenige offen zu reden. Mir ist das inzwischen egal. Ich argumentiere schon so, dass ich da nicht jetzt gleich da alle Leute da den Tisch verlassen. Das wäre auch, wird niemandem nützen. Aber ich halte auch nicht hinterm Berg. Also es ist immer so ein bisschen so eine Balance da zu finden, was ich auch immer noch nicht so gut kann. Aber es ist halt...
Klar, wir üben alle.
Aber wenn man merkt, wie viele Menschen eigentlich so im 1-zu-1-Gespräch doch sehr viel weiter sind und dann froh sind, wenn man denen da auch so ein bisschen mehr die Zusammenhänge zeigen kann, dann sehe ich da doch, dass die Gesellschaft insgesamt sehr viel weiter ist, als wir denken.
Mhm. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank.
Ja, bitte.
Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Positive Impulse für eine lebenswerte Welt, wie wir sie uns wünschen. Um neue Ideen bekannt zu machen, brauchen wir eure Hilfe durch Rückmeldungen und Unterstützung aus der Hörerschaft. Kommentare sind willkommen, entweder über den Blog www.sunpod.de oder per E-Mail. Die Kontaktdaten findet ihr im Bereich Die Autoren. Finanziell könnt ihr unser Ideenradio via Flatter, PayPal oder Überweisung fördern. Details hierzu findet ihr auf der Homepage www.sunpod.de im Bereich über Sunpod. Vielen Dank für eure Mithilfe.